das berühmte Wow-Signal, das nur ein einziges Mal aufgetreten ist, wo man einen Spike gesehen hat in einem Radiosignal, den man sich bis jetzt nicht erklären kann. Ja? Vielleicht hat der Praktikant die Mikrowelle eingeschalten gerade oder der Techniker hat gerade Pornhub geschaut oder so. Irgendwas kann auch technisch als Grund gewesen, aber wir wissen nicht, was es war halt, aber das ist ein unaufgelöstes Signal bis jetzt, das Wow-Signal. Ist auch unter dem Begriff in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen, das Wow-Signal.
Live-Radio Lift Off. Der Weltraum-Podcast mit Österreichs bekanntesten Astrophysiker Gernot Grömer.
3, 2, 1, Liftoff. Dann gehen wir wieder mal auf die Suche. Hallo Gernot, schöne Grüße.
Hallo Philipp, willkommen.
Irgendwas muss doch da draußen quasi sein. Wir haben schon mal eine Folge auch gemacht über außerirdisches Leben. Wir probieren es heute mit ein bisschen einem weniger nerdigen, weniger Hollywood, weniger Science-Fiction-mäßigen Zugang, sondern mit ein bisschen einem wissenschaftlicheren. Es gibt quasi, nennen wir es Big News, oder?
Ja, schon eigentlich. Also diejenigen, was diese Big News gesagt haben, haben das mit dem Wort Tantalizing beschrieben.
Okay, Tantalizing jetzt Kontext?
Im Sinne von, dass die Nachricht, was ich sag's gleich, die Nachricht, was rausgegangen ist von der NASA ist vor kurzem, ist, dass sie gerade eine Studie veröffentlicht haben, dass sie auf dem Mars im Jezero-Krater, das ist ein alter, sozusagen ein Flussdelta, ein altes auf dem Mars, dort Mineralien gefunden haben, die möglicherweise auf Biosignaturen hinweisen könnten mit einem großen Konjunktiv. Und nein, man kann jetzt nicht sagen, man hat Leben gefunden, überhaupt nicht, ja. Aber es ist eben tantalizing, also Gänsehaut verursachen bei den Astrobiologen. So,
Biomarker, wie heißt das?
Biomarker, genau. Also, was ist das? Also, müssen wir einen Schritt zurück machen. Wenn wir, also es geht dieses Mal heute um das Thema Leben im All. Und zwar ist weniger die Captain Kirk Faustkampf mit kleinen grünen Männchen, sondern was sind denn die geringsten Spuren des Lebens? Das bringt uns in die geheimnisvolle Welt der Astrobiologie. Und da ist eine der ersten Fragen, ist, wenn wir noch Leben suchen im All, was ist denn Leben?
Mhm.
Ja?
Mhm.
Mit dem würde ich gern starten, weil das ist eine Frage, die scheinbar trivial ist. Fun Fact am Rande, wie ich mein Doktoratstudium abgeschlossen habe, am Schluss gibt es ja Defensio, ja, wo man also seine Thesen verteidigt halt. Und dann gibt es dann so richtig scharfe philosophische Fragen, wo man auf knallhart rangenommen wird. Und ich weiß, die erste Frage, was ich bekomme, was ist Leben?
Gute Frage,
ganz genau. Und da gibt es dann viele Ansätze. Zum Beispiel, Philipp, ist ganz konkret gefragt, würdest du sagen, wenn etwas sich fortpflanzen kann, mutieren kann und einen Stoffwechsel hat, das ist Leben?
Ja.
Ja, genau. Nein, eigentlich nicht. Ja? Weil wenn ich eine Flamme nehme von einer Kerze, ja, die kann sich fortpflanzen, wenn sie eine zweite Kerze neben sich hat. Sie ist ein Stoffwechsel, sie frisst Sauerstoff und produziert CO2 und sie kann mutieren im Sinne von, wenn ich am Docht andere Substanz reingebe, ändert sich die Farbe der Flamme.
Ich hätte es wissen sollen, du hast mir mit genau diesem Trick das letzte Mal schon reingelegt.
Da war was in der vergangenen Episode, ganz genau. Ganz
hätte
genau.
Man merken sollen. Okay.
Ja, genau. Also steckt ein bisschen mehr dahinter. Da gibt es ein paar physikalische Herangehensweisen über die Entropieschiene zum Beispiel. Also, es gibt, also wir machen jetzt keine zweite Defensio, aber es ist it's complicated, wie eine Facebook-Beziehung.
Okay, also Feuer ist nicht gleich Leben.
Feuer ist nicht gleich Leben, ganz genau. Ja?
Lass mich davor mit einer kurzen Traumvision hineinkrachen, weil, also du hast das gesagt, NASA hat was veröffentlicht, Biomarker am Mars-Flussdelta.
Mhm, genau, also im alten Flussdelta, genau.
Altes Flussdelta, natürlich, so, man geht davon aus, dass irgendwann einmal Wasser auf dem Mars gegeben haben dürfte.
Das ist eigentlich jetzt allgemein akzeptiert, ja.
Das heißt jetzt nur, in meiner Traumvision, vielleicht war da mal ein Fluss, ein kleines Meer, wie auch immer, und da sind ein paar dreiköpfige Fischerl, grün, pink, egal wie, vielleicht herumgeschwommen.
Genau. Also die dreiköpfigen Marsfische sind ein bisschen eine happige Geschichte, weil das wären dann Vielzeller. Ja? Und natürlich wäre es toll, wenn ich einen Ammonitenabdruck finde in der Fossil Record dort oder Dinosaurierknochen oder so einen versteinerten halt.
Das wäre cool.
Das war jetzt, ja, wäre cool, aber ich glaube, das wäre zu viel des Guten. Also
Okay. Ich
denke, worauf wir uns eher konzentrieren müssten, sind Sachen wie ein übergebliebenes, mikroskopisch kleines Teil einer Zellwand, ja, oder irgendwie eine Möglichkeit, ein DNA-Bruchstück zu erhalten im Gestein, was nicht durch die UV-Strahlung zersetzt worden ist.
Aber Biomarker jetzt heißt, da war zumindest irgendwas wie ein Einzeller oder so, dürfte da mal
noch
irgendwann...
Noch kleiner. Ein ausgerissener Arm eines Einzellers. Ja, also sprich, irgendwas, was eindeutig auf Leben hinweist, nicht abiogen, also durch chemische, geologische Prozesse erzeugt worden ist, sondern wirklich durch Leben. Ich sage jetzt die weggeworfene McDonald's-Speisepackung.
Die ist Leben.
Ja, also das wäre, also wenn ich sowas finde, dann denke ich mir, da muss irgendwo McDonald's dagegen gewesen sein.
So, okay.
Ja, genau.
Okay, ja.
Also, und diese kleinsten molekularen Spuren, ja, die nennt man Biomarker. Ja. Das ist gefährlich, weil wir kennen das aus dem Schulunterricht, da gibt es die ganze organische Chemie, da gibt es welche Benzolringe und komplexen polyzyklischen, aromatischen und Kohlenwasserstoffe, was auch immer. Organische Chemie heißt nicht, dass mit Organen oder mit Leben zu tun haben was. Wir kennen organische Moleküle im Weltraum draußen. Es ist interstellare Gaswolken, wo wir organische Moleküle in Form von Ethanol, also Speisealkohol, festgestellt haben. Das hat jetzt nichts mit Leben zu tun. Ja? Mhm, also okay. Außer in Österreich. Ja?
mit Feierabend.
Genau. Ja? Das heißt, die Frage ist, was ist das simpelste, einfachste, eindeutige Element oder Spur, ja, die uns als Sherlock Holmes, der Astrobiologe, sagen, das ist Leben. Und da sind wir uns nicht ganz einig, ja, weil wir haben gesehen, dass ein paar von diesen klassischen Molekülen, auf die wir geschaut haben, dass die durch komplizierte Winkelgriffe der Geologie durchaus erzeugt werden können. Zum Beispiel Methanproduktion bei hohen Drücken im Gestein, das nennt man Serpentinisierung, das kann ganz ohne Leben passieren. Ja. Es hat man auf dem Mars Methanausgasungen gefunden. Da denken sie, oh, hallo, wo kommst denn du da her? Weil Methan ist ein sehr kurzlebiges Gas, 400 Jahre Halbwertszeit auf dem Mars. Und wie man die gesehen hat, und auch so saisonale Variationen, sprich Winter, Sommer hat mehr oder weniger gehabt halt, irgendwie, oh, hallo, was ist denn da los, gell? Und dann war natürlich, gerade bei amerikanischen Kollegen, ist der Colt-Verschluss an der Hüfte sehr locker, ja, wirklich schnell geschossen. Ja.
Okay. Aber, das heißt, es können Dinge nach Leben ausschauen, obwohl genau, letzten Endes doch richtig, kein Leben
ganz
drinnen
genau,
steckt.
Genau. Das ist auch bekannt aus Verschwörungstheorien. Man sieht irgendwelche geologische Strukturen und bildet sich ein, das ist der Überrest einer alten Festung auf dem Mars. Da gibt es Inca City auf dem Mars zum Beispiel. Das sind geologische Strukturen. Die schauen aus wie alte Häuserwände. Okay. Häuserwände.
So, also wie für den Laien ein Licht am Nachthimmel nach einem UFO ausschaut und es ist dann doch nur ein Flugzeug, kann für den Profi, für den Fachmann irgendwelche Spuren,
genau.
Biomarker auch, das ist
genau, Biomarker,
nach
genau.
Leben ausschauen und dann
genau.
Ist es doch keins.
Oder überhaupt nach einem Biomarker ausschauen. Also das ist nicht fix halt. Ja. Also wir haben die Phosphengeschichte bei der Venus war so eine Sache. Man hat in den hohen Atmosphärenschichten der Venus, da war immer so die Idee, ja, was ist mit Bakterien, da rumschweben, Wolkentröpfchen oder was auch immer halt. Und hat da was gefunden und jetzt haben wir gesehen, aber wenn man genau hinschauen tut, durch gewisse komplexe, schwierige, exotische, selbst mich seltene Prozesse können dann im Spektrum, also im Lichtsignal da, irgendwelche Zacken drinnen sein, die auf den ersten Blick auch schon noch, das ist genau das, was ich suche, der Biomarker, aber in Wirklichkeit war es ein anderer Prozess, was den Spike da gemacht hat.
Okay.
Also man muss da schon sehr genau hinschauen halt und eben nicht bei allen Respekt ist auf die Science OF hat die Seite sich verlassen, und dann muss man echt sich die Paper anschauen, was die genau gemacht haben, wie sind die Daten massiert worden, was ist wirklich der Datenverarbeitungsprozess gewesen und so. Und dann kann man einschätzen, ist das glaubwürdig, das sollte eh die Reviewer eigentlich machen halt. Und selbst dann muss man noch einen ganz wichtigen Grundsatz folgen. Und das hat der Carl Sagan gesagt hat, der gesagt hat, dass außerordentliche Behauptungen auch außergewöhnlich gute Beweise brauchen. Oder Hinweise. Ja. Mhm. Also da haben wir auch ein bisschen eine Sprachdifferenz zwischen dem Englischen und dem Deutschen. Ja. Also bei uns geht es um Beweis und den Hinweis. Hinweis ist so eine Spur für einen Detektiv bei Kommissar Rex. Ja. Und der Beweis ist das Unwiderrufliche, es ist so. Ja. Mhm. Die Amerikaner machen es ein bisschen geschickt. Ja. Die machen zwar auch den Proof für den Beweis, ja, und den Hint für den Hinweis, aber dazwischen haben sie noch was anderes, nämlich die Evidenz. Und die Evidenz ist ja, sehr lateinisches Wort in beiden Fällen nicht, so ein Mittelding halt. Und das ist es, worüber wir reden eigentlich. Evidence of something. Ja?
Okay. Zu diesem Biomarker, zu dieser NASA-Schlagzeile, sind Biomarker gefunden worden? Glaubt man, genau, Biomarker gefunden zu haben? Oder gibt es einen möglichen Hinweis, vielleicht Biomarker finden zu können?
Also, Was man konkret gefunden hat, sind Mineralien, von denen wir wissen, dass sie unter Niedrigtemperaturbedingungen entstehen und nicht irgendwo tief in der Kruste drinnen gebacken werden. Von denen wir wissen auf der Erde, dass sie nur durch Leben erzeugt werden und wir haben keine bessere geologische Erklärung bis jetzt dafür gefunden.
Okay.
Punkt. Ja. Vielleicht haben wir nicht genau genug geschaut, ja, aber es ist schon das Spannende, dass genau dort, wo die Sedimente vom Fluss, der vielleicht über Millionen oder vielleicht Milliarden Jahre flüssiges Wasser transportiert hat und damit, wenn da irgendwas drinnen geschwommen wäre, ein Bakterium oder Blaualge oder was immer halt, ja, dass es dort auftritt, das ist schon mal interessant, dass ich so eine besondere Substanz an so einem besonderen Ort habe. Mhm. Und die Kombination, glaube ich, war das, wo man gesagt hat, da kriege ich ein bisschen Gänsehaut. Da stellen sich Härchen auf und sagen, ah, da ist was, da muss ich genau hinschauen.
Das ja? hat was, ja.
Das okay. hat was, genau. Und wir haben, man muss sagen, ich bin ja schon ein alter Mann, ja, 50 Jahre alt. Und
schaust aber hervorragend hinaus.
Dankeschön, danke.
50,
danke,
wirklich? 50,
ja, ja. Genau,
wirklich?
Genau, ja. Also gerade, dass ich nicht die Mondlandung erlebt habe.
Nein. Also 49, ja, 50, ja. Überrascht mich jetzt.
Danke, Philipp. Was magst du denn trinken? Und ich habe in meiner Karriere schon mehrmals solche Punkte erlebt, wo man sagt hat, da ist was da. Und das hat sich dann entweder als Sackgasse erwiesen oder es ist, wie man sagt, inkonklusiv geblieben, wo man sagen, wir sind da angeeckt, wir hätten da mehr Bodenproben benötigt oder mehr Daten, halt, bevor wir eine kleine Aussage treffen. Ellen Hills Meteorit, der ILH-84001 oder Antarktis zum Beispiel, ist ein Beispiel.
Oder Fox Mulder ist um die Ecke gekommen oder und hat das Ganze ja, unter genau, Verschluss
genau,
genommen, weil
richtig, genau,
das ist
genau.
eine X-Akte.
Und dann ist halt noch ein bisschen eine politische Dimension dazugekommen, weil manche dieser Presseaussendungen, Pressekonferenzen sind da groß gemacht worden. Das war, Ellen Hills war eine Sache, wo sogar der Bill Clinton damals vor die Presse getreten ist im Weißen Haus. Und das war ganz rein zufällig, meistens ein paar Wochen, bevor das NASA-Budget beschlossen worden ist. Mhm. Ein Schelm, wer Böses denkt. Ja. Aber sagen wir mal, der Veröffentlichungszeitpunkt ist eine Wahl, die man trifft. Die Messungen, also das Spektrum von diesen Mineralien, das ist letztes Jahr schon auf dem Mars gemacht worden. Ja.
Mhm.
Naja,
anyway. Steckt was dahinter. Wir sind also eben mittendrin.
Genau.
Ich habe zu Beginn schon angekündigt, es geht jetzt nicht um Hollywood und das große Raumschiff, das dann so groß ist wie eine Großstadt und über uns steht und ja, jetzt sind sie da, sondern es geht wirklich um diesen viel, viel realistischeren, wahrhaftigeren, vielleicht aber auch langweiligeren Zugang auf der Suche nach außerirdischem Leben.
Ja.
Wie viele Leute, ich meine, ist es eine Handvoll dann, die sagt, wir suchen wirklich explizit nach Leben?
Es ist eine
oder?
Wachsende Community, kann man schon sagen. Also es gibt zum Beispiel die Deutsche Astrobiologische Gesellschaft, wo ich mit dabei bin. Das ist eine wachsende Community aus Chemikern, Biologen, Astrophysikern, Modellierern aus der Mathematikseite und so weiter. Und die Familie wächst halt. Also es sind im deutschsprachigen Raum sicher ein paar hundert Leute, die das wirklich systematisch auf Universitäten und Forschungseinrichtungen angehen. Ein
paar hundert Leute in Europa?
Genau, ja,
okay.
ja aber der, nein, im deutschsprachigen Raum. Ja,
okay.
In Europa reden
wir
wahrscheinlich von ein paar tausend Leuten. Halt dann. Also wenn man jetzt wirklich jeden Masterstudenten dazu erzählt und so. Aber da geht es nicht so, dass die praktisch nächtelang im Teleskop stehen und schauen, ob da irgendein Morse-Signal von Stern kommen tut, sondern die dann 3 Jahre dann basteln, dass sie in einem Laborversuch die Marsatmosphäre nachbasteln, das Strahlungsenvironment und dort dann den 17. Biomarker für 3 Wochen lang mit der Frequenz bestrahlen und schauen, was draus wird.
Mhm.
Und das sind diese Mühen der Niederungen, wo man in der Wissenschaft sehr, sehr trockene Strecken hat, halt, aber die sind notwendig auch, ja, weil sie einfach unsere Interpretationsfähigkeit schärfen und wir mit den Daten, was vom Mars kommen, die eigentlich nahe an einem Wunder liegen, so was technisch überhaupt möglich ist, wirklich ein Kontextualisierender eigentlich halt. Ja.
Mhm.
Genau.
Die Suche. Die wirkliche, die reale Suche nach möglichem außerirdischen Leben, wie jetzt ganz vereinfacht für mich immer heruntergebrochen, bitte, wie kann die jetzt ausschauen oder funktionieren? Weil ich kenne es aus Filmen wie Contact oder auch dem Three-Body-Problem. Da hat es ja immer mit akustischen Signalen, glaube ich, zu tun.
Zum Beispiel oder bei First, bei, wie ist dieser, First Encounter. Encounter of the Third Kind, das ist Spielberg-Film da, das mit Musik auch.
Ich kenne ihn nicht.
Anyway, legendär.
Bildungslücke, sorry.
Jedenfalls
So wie ich es jetzt meine. Also gibt es einmal dieses Akustische, dass man irgendwie quasi den Kosmos abhört oder schaue ich mit einem Teleskop hin?
Genau,
oder?
Es gibt verschiedene Zugangsmöglichkeiten. Also innerhalb unseres Sonnensystems, wo wir theoretisch einen physischen Zugriff haben, sprich wir schicken einen Rover auf den Mars und da soll es die Gesteine untersuchen, ist natürlich das Ideale. Noch besser wäre es, wenn wir es zurück zur Erde bekommen und dort genauer untersuchen können. Das Zweite ist, man horcht raus. Horcht aber nicht akustisch, sondern über Radioteleskope. Dass man also sich umhört, was denn draußen so rauscht. Ja? Und das war auch in der Frühzeit der Radioastronomie eine coole Sache. Man hat auf einmal, wenn wir Morsecode gesagt haben, tatsächlich ja, mit Radioteleskopen auf einmal Signal gehört, wenn man das auf einer akustischen Band ausgespielt hätte, ein Radiosender, ja? Da war das Signal, hätte sich so angehört. Ich mache das Signal jetzt nach. Hey, was macht da draußen?
Klingt wie mein Auto, bevor ich zuletzt liege.
Ja, so ungefähr. Damit. Vielleicht startet da ein Raumschiff gerade seine Eintakter. Ja, genau. Und so hat man Pulsare entdeckt. Also das sind Neutronensterne, die schnell rotieren können. Und wenn man einen Tock macht, dann hat der Stern eine Rotation gemacht. Das sind ganz extreme, sehr kompakte Objekte draußen.
Okay.
Haben wir eine neue Sternklasse entdeckt auf die Art und Weise. Ja? Da war in die, das ist komplett, glaube ich, in die 60er Jahre oder sowas, ein Radioteleskop, das ist eh so zum Teil schon Internet-Meme geworden auch, das berühmte Wow-Signal, das nur ein einziges Mal aufgetreten ist, wo man einen Spike gesehen hat in einem Radiosignal, den man sich bis jetzt nicht erklären kann. Ja.
Bis heute nicht.
Vielleicht hat der Praktikant die Mikrowelle eingeschalten gerade oder der Techniker hat gerade Pornhub geschaut oder so. Irgendwas kann auch technisch als Grund gewesen, aber wir wissen nicht, was es war halt, aber das ist ein unaufgelöstes Signal bis jetzt, das Wow-Signal. Ist auch unter dem Begriff in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen.
Das Wow-Signal.
Das Wow-Signal, genau.
Das war ganz kurz nur, wie Bruchteil von einer Sekunde, oder?
Ja, Bruchteil einer Sekunde. Und das war damals nicht so, dass man jetzt einen High-End-Flachbildschirm hat, wo man dann die Sachen gleich schön grafisch dargestellt bekommen hat, sondern es ist wirklich auf einem vergilbten 9-Nadel-Matrix-Drucker Papier ausgedruckte Zeilenkolonne. Und das Bild vor Augen halt, das ist eingekringelt. Und daneben hat der Techniker, oder der Astrophysiker geschrieben, Wow, Rufezeichen, ist der Name, Wow-Signal.
Mhm. Eine irgendwie Anomalie, wo man nicht weiß, warum,
sind
wieso, woher.
1, 2, 3 und 1, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 3, 6, 9, 9, 9, 3, 6, 1, 1, 2, 3. Das war das Wow-Signal.
Mhm. Ja, vielleicht, man weiß es nicht, ist es DALF gewesen,
vielleicht
der
war
uns
das
wissen.
Anklopfen, genau, und sie hätten uns jetzt, keine Ahnung, das Rezept für Weltfrieden geschickt.
Ja, oder doch irgendwie die Klospülung oder
genau,
Mikrowelle oder
richtig,
irgendwo
genau,
ist ein Besen umgefallen oder,
ja,
okay,
genau.
Man weiß es.
Oder ein Aprilscherz von der Putzfrau, keine Ahnung. Ja.
Wow, das wäre cool. Aprilscherz von der Putzfrau wäre cool.
Genau. Um auf unsere ursprüngliche Thematik zurückzukommen, wie das wirklich ausschauen könnte. Also ich habe so ein Szenario im Kopf, wie wirklich die Entdeckung von Leben passieren könnte. Und wir müssen bewusst sein, das ist nicht nur eine Meldung in einem Wissenschaftsblog, ja, sondern das wäre etwas, was fundamental unser gesellschaftliches Selbstbild mitprägen könnte. Und für die Geschichtsbücher in 1000 Jahren wäre es der Scheideweg, wo wir zum ersten Mal erfahren hätten, dass wir nicht alleine sind.
Dieses
ja.
Wissen einfach,
genau, wo wir nicht
egal
gehofft
wie groß
haben,
oder
Wissen
klein,
halt
ganz
genau,
irgendwas,
ganz
es
genau,
gibt
ganz genau, genau,
da draußen. Ja.
Und es wird eben nicht sein, dass das UFO, was im Rapoldi-Park landet und den österreichischen Bundeskanzler im perfekten Deutsch sprechen möchte. Ja. Sondern ich habe ein bisschen andere Theorie. Ja? Also wir kennen ja viele, inzwischen mehrere tausend Kandidaten für Exoplaneten, also Planeten außerhalb des Sonnensystems. Von den meisten wissen wir ja ungefähr so groß könnten sie sein und so viel Schwerkraft haben sie oder so, aber selten mehr. Aber jetzt langsam beginnen wir auch einzelne Atmosphären zu untersuchen, wenn denn die Planeten eine Atmosphäre haben, die wir uns anschauen. Und da wird irgendwann einmal ein Doktorand im vierten Semester in einer langen Nacht, wie er das nächste Research Proposal schreiben wird, draufkommen, dass das eine Spektrum, was er vorgestern geschickt gekriegt hat, da ist was Komisches dabei. Irgendwie dieser der Spike, den kann er nicht gescheit zu, dann hat er in der Kalibration was falsch gemacht, halt, dann geht er zu seinem Professor, der sagt, keine Ahnung halt. Ja. Und dann diskutieren sie sich auf dem Institut halt, beim Café einmal und dann sagt irgendein Gescheiter, ja, was ist, wenn das jetzt ein Biomarkersignal wäre? Check mal geschwind mit unseren Bibliotheken, welche Signale im Spektrum könnten das sonst noch machen? Sapperlot, das ist ja ein Chlorophyllmolekül oder sowas, was es machen tut. Ja. Und dann sagen wir, das müssen wir publizieren, wir brauchen ja wieder Gelder bewilligt. Ja. Wird publiziert, dann wird es einmal zerrissen, die Reviewer das einmal zurückschmeißen wieder, 2 Jahre später wird die Publikation tatsächlich rausgehen halt dahinter und es verschwindet wieder. Ja, für Fachleute bekannt halt und das war es eigentlich. Ja. Und dann beginnt eine ganz andere Gruppe, dasselbe auch zu beobachten, publiziert auch wieder einen anderen Kontext dahinter und dann beginnt jemand zu sagen, ah, das hat schon jemand wieder angeschaut einmal, da war schon mal was. Ja. Und dann tut man es auf eine Fachkonferenz tragen und auf einmal beginnt die wissenschaftliche Community in sich unter dem Radar der Öffentlichkeit, das zu diskutieren. Könnte da nicht eventuell, und dann gibt es die ersten akademischen Arbeiten, was genauer anschauen, da gibt es Projekte, was angekommen, da gibt es vielleicht ein EU-Research-Grant, was draufgesetzt wird und so weiter. Und dann wächst schon langsam der Konsens, dass die beste Erklärung für diesen 2-3-fach-Spike, was im Spektrum zu sehen ist, wahrscheinlich biologisch sein könnte. Und dann wird der Lawine erst losgetreten. Das heißt, wir müssen nicht mit einem Schock rechnen, wo wir sagen, ab morgen sind wir nicht mehr alleine in unserem Bewusstsein, ja, sondern es kommt graduell.
Mhm.
Ja, sehr subtil. Die wirklich genialen Sachen in der Wissenschaft passieren leise eigentlich.
Ja. Spannend. Also nicht das große Feuer, die Liebe auf den ersten Blick, genau. Sondern ja. Die Arbeitskollegin, die Gabi, die nach 7 Jahren irgendwie einmal interessant wird.
Diese Vorstellung in der eigentlich in der Öffentlichkeit, dass Wissenschaft eigentlich aus einer Aneinanderreihung von Heureka-Momenten basiert, ist ein Blödsinn. Ja? Also wenn jemand lauthals Heureka schreit, dann stellt es mir die Haare auf. Moment einmal, ja? Was meinst du genau da halt? Ja? Und es sind dann nicht immer die Wissenschaftler, die selber Heureka schreiben, sondern die Presseabteilung von der Uni, die glaubt, wenn es Heureka drüber schreibt, dass mehr gelesen wird.
Mhm.
Und die machen was draus. Ja? Und dann liest die Oma vor dem Wissenschaftler, vor dem Doktorand, der sagt, ah, mein Bruder, so, und dann ist er am Wirtshaustisch angelangt.
Das heißt, du vertrittst die Theorie, dass irgendwann tatsächlich das mögliche Entdecken von außerirdischem Leben wird entsprechend subtil, langfristig, so wie du es jetzt geschildert hast. Man muss jetzt ehrlich sagen, es gibt spannendere Geschichten quasi als diese,
aber
es wird so sein und so,
genau,
dahin tröpfeln und mal von der Seite, mal von der abgelehnt, ja, nein. Und irgendwo entsteht dann doch Konsens, das dürfte was sein.
Und das Coole an dem Szenario ist wiederum aber das, dass wir jetzt gerade unsere Technologien erarbeiten, die das ermöglichen, so eine Geschichte zu betreiben.
Mhm.
Das heißt, wir haben gar nicht so schlechte Karten, dass in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten genau das seinen Lauf nehmen wird.
Mhm. Du sagst natürlich, und das ist auch mir als Laien völlig klar, Entdeckung von außerirdischem Leben wäre ein Riesending. Jetzt auch Nummer eins, das Raumschiff landet irgendwo.
Mhm.
Mega Ding. Für jeden, glaube ich, dann wäre das das weltveränderndste Ereignis ever. Soweit so klar. Wie verändern wäre es für uns als Menschheit, wenn es so langsam schleichend und subtil daherkommt, wie von dir geschildert und wie von dir auch wenn angenommen. Was macht das mit uns als Menschheit dann wirklich, dieses Wissen, auch wenn es so klein ist?
Ja, ich glaube, dass wir jetzt nur annähernd abschätzen können, wo das überall reinträufelt. Ja? Also ich habe mal mit einem Astronomen vom Vatikan-Observatorium gesprochen, das sind Leute, das sind super Astrophysiker auch und die happy to be halt, also die sind dann dort halt und haben halt neben den astronomischen Arbeiten natürlich auch ihre spirituelle Arbeit halt, weil es sind auch viele Priester mit dabei halt. Und die haben gesagt, halt, ja, boah, da haben wir echt eine Herausforderung, weil wie schaut es dann mit Themen aus, wie mit der Erbsünde zum Beispiel? Haben die ausländische Erbsünde? Ja? Das ist mir ein bisschen ein fremdes Thema, da bin ich nackert als Agnostiker. Ja?
Mhm.
Aber die werden drüber reden, ja. Dann wird die Debatte sein, ja, wenn wir kommunizieren könnten mit denen, irgendwie, wenn es UFO landet oder im Rapoldi-Park, ja, wer spricht denn für die Menschheit sozusagen? Ja? Der Präsident des militärisch mächtigsten Landes, ja, im Augenblick ist es vielleicht keine so gute Idee, ja.
Er wird sich aber sicher anbieten, nur um nicht zu sagen, in den Vordergrund rennen.
Es hat die Diskussion schon mal gegeben halt, das war ein bisschen Kuriosum vor 5-6 Jahren war das her. Es gibt da bei den Vereinten Nationen tatsächlich ein Büro für Weltraumfragen. Office for Outer Space Affairs. Das ist in Wien angesiedelt übrigens. Also das Zentrum für Weltraumfragen der Vereinten Nationen ist in Wien. Und da gibt es eine Direktorin, eine total kompetente Frau natürlich halt. Und da hat dann, ich weiß nicht, war das in der BBC, NBC, irgendeiner von den großen westlichen Fernsehstationen, hat gesagt, ja, das wäre die Frau, die mit die Aliens sprechen müsste und die dafür adressiert wäre. Das ist natürlich ein Blödsinn, ja. Also, das hat, die haben selber auch massiv zurückgerudert und gesagt, hey, nein, haben wir nie gesagt. Oder
also,
so.
Der Fernsehsender hat einfach sie mal nominiert, quasi.
Ja, genau,
oder?
Wäre so die Wunschkandidatin. Das war damals, ich glaube, die Simonetta Di Pippo, wenn man da alles täuscht, Italienerin, die gerade damals Direktorin war halt. Und das ist dann irgendwie so ein bisschen ein Running Gag geworden, in der Community auch so. Also, sie ist die Sprecherin der Menschheit, ja.
Aber ist die Frage genau. Schon mal ernsthaft diskutiert worden? Im Fall der Fälle, wer wird denn.
Ja,
reden mit denen.
Also auf UN-Ebene ist es durchaus einmal informell diskutiert worden halt, aber nachdem das so was Hypothetisches und Kontroversielles ist, ist das wieder im Sand versagt halt. Weil nur wer darf mit den Außerirdischen on behalf der Menschheit da sprechen, heißt ja, ich muss sprechen können mit denen, ja. Und das ist das nächste Problem, nämlich wie kommuniziert man damit, ja? Wenn ich mit einer Lebensform kommunizieren möchte, die ganz andere Erfahrungswelten hat, ja, führe mal einen Dialog mit einem Fisch, ja? Oder einer blauen Alge, ja.
Ja, das heißt, führen wir einen Dialog mit einer Alge, ja?
Ja, genau.
Das heißt, auch da wäre der realistischste Zugang auch in der Kommunikation, ja. Wäre es wahrscheinlich ein entsprechend langwieriger, genau, schleichender, genau. Subtiler.
Genau, also wenn es wirklich wir von intelligentem Leben sprechen, glaube ich, müssten sie erst einmal ein Wörterbuch etablieren. Ja? Und Wörterbuch im allgemeinsten, aller allgemeinen Sinne halt. Ja? Also das wird einmal eine Sache sein von Mathematikern und Linguisten halt, ja? Dass sie mal einen Katalog erstellen, über welche Art und Weise ich überhaupt kommunizieren kann, weil vielleicht reden die gar nicht mit Akustik, sondern nur mit elektromagnetischer Emission oder machen was über Berührung oder über chemische Geschichten. Mhm. Es ist ja so, wenn man sich anschaut, wie im Tierreich kommuniziert wird, ja, dann ist Schall eine Möglichkeit, ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich irgendwo aus dem Marianegraben ein Tiefseelebewesen hervorzerre und als vermeintliche Außerirdischen jemand auf den Tisch knalle, dass die meisten sagen würden, ja, das schaut außerirdisch aus. Ja? Also wir haben das, Lebensformen, ja? Auf der Erde, die schauen aus wie aus dem wildesten 70er-Jahr Billig-Science-Fiction-Film.
Mhm, ja? Weil wir gerade bei Filmen sind, wir wollen sie heute jetzt weniger Hollywood-mäßig machen. Ich weiß es nur aus vielen eben Filmen, oder da ist dann meistens die Mathematik die Sprache des Universums, genau. Quasi. Mhm. Ist da was dran oder ist es einfach ein Gag, den sich einer mal einfallen, ja, lassen hat, oder ist da wirklich, ja, auch für Wissenschaftler was dran?
Ja, es gibt da schon gute Argumente, was dafür sprechen, weil die Mathematik nichts anderes ist wie eine formalisierte Version der Logik. Ja? Und wir wissen, alles, was draußen irgendwie Physik bedeutet, ist auch irgendwie Logik bezogen halt. Ja? Und so wäre es naheliegend, dass eine andere Intelligenz auch Logik braucht, um Schlussfolgerungen zu treffen, ihr Wissenschaftssystem aufzubauen, eines Tages ein Raumschiff zu bauen oder das Radioteleskop, was das Hallo in den Weltraum hinausruft, zu konstruieren. Das bedeutet, dass Mathematik, Linguistik sicher mal die ersten beiden Zugänge wären, denke ich mal. Und erst wenn da Vokabular etabliert ist, dann kann man über die Inhalte reden. Ja. Aber dann denke ich, haben wir wirklich Herausforderung, dass gewisse Dinge ganz, ganz schwer formulierbar sind. Da haben wir uns ja selber auch schwierig. Ja. Erzähl einmal an ein Kind, was gerade eine gewisse Sprachgrundkompetenz hat, das Konzept von Liebe, Tod und Teufel zu erklären. Ja? Alles abstrakte Geschichten,
mhm,
ja, für das Kind.
Bis dahin haben wir aber noch ein bisschen Zeit. Jetzt aktuell geht es darum, herauszufinden, sind es da oben am Mars im ausgetrockneten Flussbett tatsächliche Biomarker?
Correct.
Oder doch nicht? Die
genau,
Wahrscheinlichkeit,
genau,
doch nicht, ist ja auch noch da.
Genau,
oder?
Beides muss man komplett offen lassen. Also man darf es auch nicht fragen, was glaubst du, was stimmt? Ja?
Was glaubst du, was stimmt?
Glauben ist Religion. Das hat da nichts. Das ist in dem, ja, Fall wirklich inconclusive. Ja? But tantalizing.
Eben, weil du sagst, Tantalizing, was auch immer für Biomarkerspuren, wie auch immer gefunden werden würden, es wäre trotzdem mega big news oder für uns als Menschheit, weil, ja, wie ist es denn, wir haben ja lange geglaubt, wir sind im Mittelpunkt, nicht
das
die Sonne.
Kosmos, genau. Dann war die Sonne im Kosmos das Zentrum halt. Dann haben wir gesagt, oh, es gibt viele Sonnen, wer Stern nichts anderes wie eine Sonne ist. Dann hat es geheißen, ja, unsere Milchstraße ist im Zentrum des Kosmos. Dann haben wir gesagt, nein, es gibt viele Milchstraßen halt. Also dieser Anthropozentrismus, also die philosophische Strömung, dass der Mensch im Zentrum des Kosmos steht, ist eigentlich auf ein Rückzuggefecht. Und die letzte anthropozentrische Bastion, die wir haben, ist eigentlich, wir sind die einzig bewohnte Welt und wir sind die einzigen Intelligenten. Ja. Und um hier abschließend auch einen wiederum Carl Sagan zu zitieren aus dem Buch Contact, was jetzt verfilmt worden ist. Wenn bei dieser riesigen Zahl von Sternen da draußen wir die einzigen wären, die ein Sonnensystem haben, wo Leben ermöglicht ist und intelligentes Leben entstanden ist, dann wäre es eine ziemliche Platzverschwendung.
Sehr schön. In diesem Sinne,
on to Mars.
Live Radio Lift Off. Der Live-Radio-Podcast mit Astrophysiker Gernot Grömer.